Herzlich willkommen zu Game of Creativity, the Creative Industry Radio. Mein Name ist Jan Wischermann, ich bin professioneller Retoucher und leidenschaftlicher Kreativer mit über 15 Jahren Erfahrung in der Kreativbranche. In jeder Episode stelle ich dir außergewöhnliche Menschen oder Gedanken vor, die dir helfen sollen, immer wieder neue Motivation und Inspiration zu finden. Vielen Dank, dass du heute Zeit mit mir verbringst und jetzt, Game On! Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode von Game of Creativity und heute habe ich Stefan Kohler zu Gast. Stefan Kohler ist Gründer der Online-Plattform rawexchange.de und wir haben uns in den vergangenen Tagen sehr gut kennengelernt, denn ich war 5 Tage bei Stefan in Traunstein zu Gast und wir haben zusammen ein Video-Tutorial zum Thema Color Grading und Look-Entwicklung produziert, uns über viele private und berufliche Themen unterhalten. Unter anderem darüber, wie man die Angst vor öffentlichem Reden und vor Präsentationen überwindet. Wir haben darüber gesprochen, wo Kreativität eigentlich herkommt und warum sie kein Talent ist. Wie man eine erfolgreiche Online-Community und eine Verkaufsplattform aufbaut. Warum ein gepflegtes Büroschläfchen ein unglaublich guter Energieschub sein kann. Und warum eine Flasche Babypuder die beste Investition war, die Stefan beruflich gesehen jemals getätigt hat. Ich wünsche jetzt viel Spaß mit dieser Episode und dem Interview und hier kommt ohne weitere Umschweife Stefan Kohler. Also ich sitze hier zusammen mit Stefan Kohler, einem geschätzten Kollegen aus dem Retouching-Business. Stefan ist erfolgreicher Unternehmer und Inhaber der Webplattform Raw Exchange. Er wohnt mit seiner Family in der Weltmetropole Traunstein, ist ein richtiger Macher und vor allem ein richtig ernster Typ, der zum Lachen gerne in die Festung geht. Stefan, ich freue mich, dass du heute Gast bei Game of Creativity bist.
Danke
schön. Aber eigentlich bin ich ja Gast bei dir und wir haben die Rollen mal getauscht. Habe ich jetzt eigentlich beim Intro irgendwas vergessen?
Nee, alles gesagt. Gut aussehend hast du vergessen. Ah. Aber das stellst du natürlich in Schatten, ne?
Das hast du gesagt. Ihr müsst wissen, nach 5 Tagen, waren das 5 Tage?
Waren 5 Tage, ja.
5 Tage Produktion. Wir haben nämlich zusammen ein Videotraining aufgenommen in den letzten 5 Tagen und ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich noch so frisch aus der Wäsche gucke, aber okay, macht auch nichts. Das sehen die Leute ja jetzt hier nicht. Und aber nimm uns doch mal ganz kurz mit in das Setting hier für dieses Gespräch. Wo sind wir denn hier?
Wir sitzen hier in dem Bereich, der eigentlich als Büro geplant war, in meinem Haus hier, in meinem Mietshaus in Traunstein, in dem wir auch unser Videostudio haben, weil wir umgesattelt haben auf Video. Produktionen, auf Video-Tutorial-Produktionen und hier so ein bisschen neues Konzept fahren. Und wir machen das jetzt erst seit 3 Monaten, 4 Monaten. Und insofern ist noch alles nicht so ganz fertig. Und jetzt sitzen wir hier an dem runden Tisch in der geplanten Büroecke eigentlich, die nie stattgefunden hat.
Ja, aber ihr habt hier ein sehr gemütliches Studio aufgebaut, finde ich. Ich habe mich hier sehr wohl gefühlt und ich bin auch ganz fasziniert von diesem Ofen.
Ja, ein Kachelofen, ja. Sieht ein bisschen aus wie ein Pilz, ne? Findest du nicht?
Ja, das lädt irgendwie ein, da auch sowas reinzulegen in diese Löcher.
Und ja, ja.
Finde ich ganz, sowas habe ich noch nie gesehen. Finde ich super.
Mhm. Ist von 1972, da hat man das so gemacht. Man muss ja aufpassen, weil ich habe ja 2 Kinder. Und da landen dann manchmal so Knetfiguren zum Beispiel oder Plastikfiguren drin und der wird an manchen Stellen doch sehr heiß, wenn man den anschaltet.
Ja, kann man da drin auch so in Teilen dann was kochen, ne?
Weiß ich nicht. Stockbrot. Einfach reindrücken, hat man so kleine Brötchen. Die Form würde passen.
Vielleicht liefern wir mal ein Bild mit, damit wir sich das vorstellen können.
Eine schöne Idee. Lass es nicht meine Tochter hören.
Ja, die hat auf jeden Fall die Kreativität ja mit in die Wiege gelegt bekommen, ne? Das durfte ich ja feststellen.
Ich hoffe.
Auf jeden Fall. Echt eine süße Maus. Und lass uns doch mal ganz kurz darüber sprechen, damit die Hörer wissen, wer du eigentlich bist. Was machst du privat und beruflich?
Privat und beruflich, also ich bin Familienvater privat und das war's dann eigentlich auch schon so. Ich bin gerade auf der Suche nach einem Hobby. Weil ich mein Hobby, die Bildbearbeitung und die, ja, auch ein bisschen die Fotografie oder die technische Fotografie, sage ich mal, zum Beruf gemacht habe vor einigen Jahren, vor 3 Jahren. Nicht absichtlich zum Beruf gemacht, sondern ich bin da so reingestolpert. Und
Wie kam das denn?
Ich habe mich mit der ja, sogenannten Buzzword, ne, High-End-Retusche beschäftigt. Und nachdem ich jahrelang irgendwie mit Photoshop rumgestümpert habe und irgendwann gesehen habe, es gibt einfach Bilder, die sehen irgendwie besser aus. Und die machen das anders. Die haben da nicht irgendwelche Plugins für, die dann irgendwie auf einen Klick irgendwas Tolles zaubern, sondern da steckt irgendwie einfach mehr Know-how dahinter. Und habe mir das dann so drauf geschafft über einen längeren Zeitraum. Und habe, nachdem ich das dann so im Ansatz irgendwie mich sicher gefühlt habe und ich gesehen habe, das ist ein ganz faszinierendes Metier, habe ich gemerkt, dass sehr viele einfach auf der Suche sind nach RAW-Files aus dem Studio, an denen sie üben können und an denen sie irgendwie ja halt einfach gucken können. Und ich habe terabyteweise irgendwelche Shootings mit Models aus dem Studio natürlich. Und die konnte man auch so unter vorgehaltener Hand konnte man die auch freigeben. Das heißt, innerhalb von einer Facebook-Gruppe haben wir das gemacht. Und ich habe also eine Facebook-Gruppe gegründet und habe da ein paar RAWs reingeladen und habe gesagt, ihr könnt die bearbeiten, ihr könnt auch die Ergebnisse dann in der Gruppe wieder veröffentlichen und dann lasst uns darüber sprechen einfach, ne? Lasst uns zusammen ein bisschen was lernen. Und immer wenn diese Frage, hat irgendjemand RAWs zum Bearbeiten, irgendwo auf Facebook aufgetaucht ist und ich das zufällig gesehen habe, habe ich das halt da reingeschrieben. Und dann waren halt ein paar hundert Leute drin in relativ kurzer Zeit und irgendwie haben sich die Fragen wiederholt. Und ich habe zu der Zeit in einer Webagentur oder in einer Agentur im Webbereich gearbeitet und habe gesagt, naja gut, bevor ich jetzt jedes Mal wieder das gleiche Ding beantworte und das irgendwo in der Gruppe dann verschwunden geht und mache ich es doch einfach so, ich setze so kurz einen WordPress-Blog auf und kaufe eine Domain und schreibe halt da einfach einen Artikel drüber. Einfach über, keine Ahnung, Dodge and Burn, über Farbanpassungen, über Umgang mit Models, über irgendwelche Dinge, irgendwelche Tastaturbelegungen oder irgendwas, was ich halt irgendwie so gelernt habe, wo ich mir gedacht habe, das ist eigentlich eine Information, die mir geholfen hätte, als ich angefangen habe damit. Und innerhalb sehr kurzer Zeit hat sich diese Webseite die ganz ordentlich Zugriffe gehabt. Mhm. Und
dann war dir klar, dass da ein bisschen mehr Potenzial ist und dass du da...
Eigentlich gar nicht. Also es war kein Amortisierungs- oder kein Finanzierungsplan da. Das war ja einfach nur Hobby damals. Mhm. Ne? Aber das hat halt Spaß gemacht, irgendwie einfach mit Leuten darüber zu sprechen und ein bisschen fachzusimpeln. Und ich meine, wir haben hier... Es ist ein 20.000 Seelen Dorf hier und da ist halt nicht viel mit Gleichgesinnten. Ne?
Das heißt, ich dachte, das sind alles Retoucheure hier.
Fast alle, ja. 17.000, aber das ist mir zu wenig. Ja. Ne? Das heißt, man sucht sich halt übers Internet irgendwie so seine Leute und irgendwie hatte ich ja das Glück, dass ich mit der Gruppe so meinen eigenen Mittelpunkt irgendwie oder mein eigenes Zentrum dazu gebildet habe. Mhm. Aus Zufall eigentlich, ja. Und ja, ein kurzer Sprung nach vorne. Das war dann 5 Monate später, also 5 Monate nachdem ich diese Gruppe gegründet habe, wurde mein Speicherplatz auf meinem NAS ein bisschen eng und ich habe von irgendeinem experimentellen Shooting so Bilder gefunden, die zu schade waren, um sie zu löschen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, es sind auch viele dabei, die machen so Compositing-Krempel-Sachen. Ne? Mhm. Vielleicht können die was damit anfangen, weil ich von Grafikern schon gefragt wurde nach diesen Bildern, weil die eigentlich ganz cool waren. Und ja, wir haben eine Fliege hier, ne?
Ja, die ist cool. Geht hier gerade rum. Ja, aber
die ist so klein, dass die keinen Krach macht. Egal. Ja, auf jeden Fall habe ich gesagt, also zum Löschen, von dem Server löschen, das waren sehr viele Daten, zum Server löschen ist eigentlich zu schade, also mache ich einfach Bilder draus und stelle die zur Verfügung. Und die wurden dann irgendwie in den ersten 24 Stunden 5000 Mal runtergeladen.
Okay.
Und ich sagte, das ist eine unglaubliche Reichweite und natürlich auch ein unglaublicher Traffic.
Wie viele Leute waren denn da zu dem Zeitpunkt in dieser Gruppe?
Ich würde sagen so 500, 600 dürften das gewesen sein.
Ist das schon so eine Zahl, die du als kritische Masse bezeichnen würdest? War das mal gesagt in den letzten Tagen, dieses Wort? Und mich würde einfach, weil ich davon jetzt nicht so viel Erfahrung habe wie du oder in dem Bereich, würde mich einfach interessieren, was das bedeutet. Ab wann ist denn sowas erreicht, wo wirklich Interaktion vielleicht auch untereinander da stattfindet, wo du nicht alles moderieren musst?
Also ich denke mal, wenn etwas so zum Selbstläufer wird, wenn du eben eigentlich, wenn du etwas online stellst und du erreichst damit mehr Leute, als du eigentlich direkt adressieren kannst, dann bist du über der kritischen Masse. Das heißt, wenn du, das ist natürlich auch inhaltsabhängig, aber wenn du jetzt eine Gruppe hast mit 100 Leuten drin und du stellst was online, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwie weitergeteilt wird, relativ gering. Wenn da jetzt irgendwie 1000 Leute drin sind und die sind irgendwie, interagieren auch untereinander. Also es gibt ja immer so diesen Moderator, mit dem man der am Anfang die treibende Kraft ist, und irgendwann schlägt es dann um, dass die Leute untereinander sich helfen und dass man eigentlich nur noch so einen Platz zur Verfügung stellt. Und das ist dann so, glaube ich, für mich diese kritische Masse ist dann überschritten. Das heißt, man hat kontinuierlich irgendeinen Traffic, der irgendwo passiert, ohne wirklich selbst dann noch Arbeit reinzustecken oder irgendwie das am Laufen zu halten.
Okay.
Macht man natürlich trotzdem, weil man...
Ja, klar. Du musst ja dann auch merkt, dass da Potenzial drin steckt und dass da auch die Dateien dann dementsprechend häufig runtergeladen worden sind.
Genau.
Und dann kamen wahrscheinlich auch Fragen, ob du das und das auch noch hast oder so.
Nee, gar nicht. Gar nicht lustigerweise. Nur irgendwie, die Leute fanden das Wahnsinn. Also es sind sehr eigene Dateien. Wir haben damals ich habe für einen Fotoblog geschrieben, einen ziemlich großen, und habe dafür immer so meine Sachen, die im Kopf stattfinden, habe ich halt umgesetzt und dann kurz einen Artikel drüber geschrieben. Und da waren diese Unterwassergehäuse gerade so in, und ich habe mir gedacht, es wäre eigentlich schön, mal ein Unterfeuergehäuse zu bauen, und habe mir dann so einen großen Blumentopf und eine Glasplatte und eine Rolle Gaffer genommen und habe für meine Kamera ein feuerfestes Gehäuse gebaut. Und dann mit einem befreundeten Pyrotechniker haben wir die Kamera dann ins Feuer gestellt praktisch, also in so ein Funkenmeer, Inferno, das war ziemlich geil. Und ja.
Du bist ja schon auch eher so ein verrückter Typ. Du machst da mal so Sachen.
Mir wird schnell langweilig.
Mit Feuer und so. Und du bist ja hier auch in Traunstein ein ziemlich bekannter Typ. Ne? Quasi der Waldo auf dem Wimmelbild. Ne? Und kannst du dazu mal was erzählen? Das fand ich nämlich die sensationellste Geschichte überhaupt. Und ich, witzigerweise kannte ich das Projekt, aber ich hatte das irgendwie nicht mehr auf dem Schirm, dass das hierher kam und dass du das warst. Und das war jetzt so eine Offenbarung, wenn du erzählen magst.
Also ich hab ein fotografisches Wimmelbild gemacht vor ein paar Jahren mit zwei Kollegen zusammen. Aus dem Ansatz heraus, dass in der Kleinstadt auf dem Stadtplatz wenig los ist. Und meine Tochter immer gern am Fensterbrett saß, und da war halt unten auf dem Stadtplatz nichts los, und sie hat im gleichen Moment aber die Wimmelbilder auch geliebt, diese Wimmelbücher von Ali Mitgutsch. Und dann irgendwie kam da so, ich habe mich auch für diese Gigapixel-Panorama-Bilder interessiert, und dann entstand so die Idee, dass man ein szenisches Bild mit der Gigapixel-Technik praktisch umsetzt. Und dann haben wir uns Szenen überlegt und den Stadtplatz gemietet und gesperrt und Leute eingeladen. Und dann im Endeffekt haben wir also ein 8-Gigapixel-Bild gebaut, das mit, weiß nicht, 620 Leuten drauf und 150 Szenen, die halt irgendwelche verrückten Dinge machen, vom Stormtrooper mit der Bowlingkugel bis zur irgendwie, ja, Mütter mit Kinderwägen, Batman dazwischen und
mit den Panzerknackern und ein, was war das, eine Footballmannschaft, dann Skifahrer,
Rakete,
Kutschen, Kinder, die eine Rakete starten, Zombies,
genau.
Leute, die so Bodypainting auf sich hatten, die aussahen, als würden sie da einfach Teil der Straße sein. Und
also ganz viele Ideen, die man so gesehen hat, die man immer wieder sieht bei irgendwelchen Fotoprojekten, die haben wir da alle reingepackt und haben irgendwie...
Total faszinierend. Und da kann man ja auch ultraweit reinzoomen. Mhm. Ne? Und das ist ja Also ich wüsste jetzt aus dem Bauch aus gar nicht, wie man das umsetzt technisch und was das für eine, also wenn man sich das anguckt, wir werden das auf jeden Fall verlinken, kann man sich ja im Internet anschauen. Da gibt es auch ein schönes Making-of-Video zu, hast du gesagt, das werden wir verlinken, dass man einfach mal reingucken kann, wie das Projekt entstanden ist, weil das ist einfach, das zeigt einfach, was für ein abgefahrener, kreativer Kopf du bist und dass du Dinge auch einfach umsetzt. Aus der Motivation warst du, deine Tochter findet das geil und du sagst, ja komm.
Ja, gut, das
und du bist halt so ein Typ, Team, der dann sowas macht. Ja, aber du bist der treibende Typ dahinter. Und dann gehen wir hier durch Traunstein auf der Suche nach einem Kicker. Mhm. Eines Nachts. Mhm. Dachte, komm, eine Runde kickern, ein Bierchen und dann stehen wir plötzlich vor diesem Bild.
Ja, das war lustig. Ich wusste nicht, dass es da hängt.
Ja, und dann war mir erstmal klar, was das für eine faszinierende Arbeit ist. Weil wenn man davor steht oder das sieht, dann ist das echt wie so ein großes Buch in der Hand zu haben und du guckst dir das alles an. Wir haben da minutenlang vorgestanden und uns die Sachen angeguckt, total faszinierend. Und damit hast du ja auch schon beantwortet, warum du das gemacht hast. Das ist ja immer, man muss ja irgendwie irgendwo kommt ja diese Motivation her, solche mega aufwendigen Sachen dann auch wirklich durchzuziehen. Also es ist eines, eine Idee zu haben, aber du hast es durchgezogen und du hast gesagt, das war ja auch eine Monsterorganisation und ihr hattet auch lange überlegt, wie man es macht, wie man es finanziert.
Ja.
Aber es hat funktioniert und es ist geil geworden.
Also so vom Bild her ist es ja nicht gut. Ne? Also es ist jetzt kein Bild, das man irgendwie gerne anguckt, aber die Story dazu ist
halt... Ich wollte sagen, es geht ja auch nicht immer darum, dass das perfekte Bild ist, sondern es ist einfach eine mega gute Geschichte.
Es war also so... Viele haben gesagt, das ist wie ein kleines Stadtfest. So. Also der Batman war dann irgendwie, der war sehr früh dran, so um 7, glaube ich, hatte der seinen Einsatz und 7 Uhr morgens und dann um 9 war er fertig, dann ist er wieder heimgegangen und um 10 ist er dann wieder hoch und hat sich erstmal ein Bier aufgemacht, weil er gesagt hat, das ist ja eine super Party, weil alle irgendwie gute Laune hatten und jeder war da, es ist so ein Kleinstadt, jeder kennt jeden und war dann ganz lustig wohl. Ich habe nicht viel mitgekriegt, weil ich saß da in meinem Türmchen an der Kamera. Und
du hast auch noch so ein abgefahrenes Konstrukt gebaut für diese Kamera. Man muss sich das jetzt mal vorstellen, wie viele Einzelbilder waren das? Um diese ganze Szene einzufangen.
Es waren...
Also für die, die das jetzt nicht kennen, das, kannst du das mal ganz kurz erklären, wie so das Konzept dahinter ist, wie man das macht? Also jetzt nicht im Einzelnen
konkret. Ja, es ist im Endeffekt, ein bisschen reinkommt. Man nimmt mehrere Bilder, die sich leicht überlappen und damit eben aneinander gereiht werden können. Und damit kriegt man eine höhere Auflösung und kann sich so weiter reinzoomen. Und wir haben das mit... 400 mm Linse aufgenommen, also waren sehr, sehr nah dran an den Sachen und relativ hochauflösende Kamera für den Zeitpunkt, in dem das passiert ist. Und so kann man sich halt reinzoomen, dass man in 10 Kilometer Entfernung noch Skifahrer sehen kann, beziehungsweise eben in der näheren Szene in der näheren Entfernung. Im Helm einer Motorradfahrerin noch den so diese so einen Rundumblick hat, wie der Stadtplatz aussieht. Das ist ganz lustig.
Schaut euch das einfach mal an. Das ist echt Wahnsinn und total inspirierend. Und einfach diese Geschichten darin zu entdecken, macht unheimlich Spaß.
An die Geschichten muss ich, das Lob muss ich einfach weitergeben, weil das war primär Sabine und Ingo. Ich wollte eigentlich mitmachen, aber ich war in den letzten 2 Wochen davor so mit technischen Dingen irgendwie beschäftigt und habe auch den ganzen PR-Teil irgendwie davon übernommen. Da wollten die Zeitungen dann doch irgendwie viele Interviews und so haben. Und das war, ich war mit den Szenen. Ich habe vieles davon erst dann später auf dem Bild gesehen, wo ich gesagt habe, Leute, da hattet ihr eine geile Idee. Also die waren da sehr aktiv und Spitzensachen.
Sehr, sehr cool. Welche Entscheidungen haben dazu geführt, dass du heute bist, wer du bist?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Welche Entscheidungen haben dazu geführt? Erstmal habe ich mich versucht, eine aufglimmende Unzufriedenheit, mich davon abzuwenden, von dieser Unzufriedenheit. Das heißt, als dieses Projekt Raw Exchange gewachsen ist, konnte ich dem nicht die Aufmerksamkeit bringen, die es eigentlich gebraucht hätte, weil eben doch irgendwie Anfragen da waren und ich hatte einfach so den Ansatz, wenn jemand was runterladen will, dann soll er das auch kriegen und nicht irgendwie dann traurig nach Hause gehen, mehr oder weniger. Und gleichzeitig hatte ich noch den Job in der Werbeagentur und war da aber auch nicht zufrieden, weil ich natürlich kurze Nächte hatte und einfach auch nicht, irgendwann war die Energie so ein bisschen leer und man merkt einfach, dass man mit 60 Stunden, Wochenstunden und Familie und einfach nicht mehr so, das geht nicht. Und in dem Moment war dann so die Entscheidung, dass man sagt, eins von den beiden muss weichen. Und ich habe mich dann für Raw Exchange entschieden, also nicht fürs Weichen, sondern das weiterzumachen. Und das, glaube ich, war die Entscheidung, die dann dazu geführt hat.
Und woher kam der Mut, dass du das durchgezogen hast? War das klar, dass das ein Erfolg wird? Oder war das noch so ein bisschen der Schritt ins Ungewisse?
Also es ist jeden Tag wieder ein neuer Schritt ins Ungewisse, natürlich. Ich sehe uns immer noch als ein Startup, als ein Experiment. Es kann funktionieren. Im Moment, es hat jetzt jeden Monat funktioniert, aber es kann natürlich auch jeden Monat, jeden Tag vorbei sein. Also klar, es ist im Moment, glaube ich, haben wir eine ganz gute Reputation und die wollen wir natürlich beibehalten. Wir wollen die Qualität steigern, wir wollen besser werden, wir lernen ja auch jeden Tag noch dazu. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Hm. Woher kam der Mut? Ich habe irgendwann diese Werbeagentur, die hat mich echt fertig gemacht und ich hatte einen leichten Schnupfen. Ich glaube, es war so ein aufglimmender Männerschnupfen damals.
Ja. Also hattest du die Nase voll?
Ich war wirklich, die Schnauze gestrichen voll. Und in der Agentur war auch nicht so wahnsinnig viel Wichtiges. Deshalb habe ich den Tag dann irgendwie frei gemacht. Und ja, saß dann natürlich 16 Sekunden nach dem Gespräch, dass ich heute nicht komme, saß ich am Rechner und habe gesagt, so die 8 Stunden, die mache ich jetzt mal Raw Exchange. Und das war der erste Tag, wo ich wirklich so einen ganzen Tag einfach für Raw Exchange gearbeitet habe und hat am Ende des Tages halt auch mehr als den Monatsverdienst gemacht. Da war so viel Vorbereitung die Monate davor. Da waren so viele Leute, die einfach irgendwie heiß drauf waren auf das Material. Und dann, man schafft halt in 8 Stunden einfach was. Und, damals gab es auch noch keine, also damals, ne, vor 2,5 Jahren, da gab es noch keine Sättigung, in die wir jetzt langsam kommen. Und da haben wir...
Aber dafür gibt es auch so einen Regler.
Ja, in, stimmt.
In Photoshop. Ja. Kann man ja was machen.
Ja, mach mal Farbton und Sättigung aufs richtige Leben. Schwierig. auf jeden Fall war das so, dass ich dann gesagt habe, boah, da ist auf jeden Fall auch Geld verdient. Das ist ja, ich habe ja eine Verantwortung mit Familie und das muss eine Rolle spielen. Ich würde das gerne weiter so machen wie früher, wo man sagt, ach komm, scheiß drauf, das ist Hobby, lass uns irgendwie verrückte Dinge tun und nicht aufs Geld gucken. Aber natürlich, man hat laufende Kosten und die Infrastruktur von Raw Exchange ist nicht günstig. Und insofern haben wir jetzt natürlich eine Verpflichtung, was zu verkaufen. Das war ganz wichtig, dass wir... dass ich da irgendeine Sicherheit habe. Mhm. Und das war der Moment, ja, da habe ich dann gekündigt und habe dann nochmal sehr lang, ich glaube 8 Monate oder 7 Monate oder so, in der Agentur weitergearbeitet, um Projekte abzuschließen und eine saubere Übergabe zu machen. Und dann war es dann soweit.
War ja, spannend. Cool. Das ist diese intrinsische Motivation, die du dann einfach plötzlich natürlich auch gespürt hast, ne, dass da was geht. Und ich glaube dann, ja, das kennen vielleicht einige und ich hoffe, dass es einige kennenlernen werden, dass man einfach, wenn man anfängt, Dinge zu machen, da plötzlich eine unglaubliche Motivation rausziehen kann und dass man so, wenn das Feedback kommt und wenn du auch wie bei dir jetzt, wenn man sieht, dass da an einem Tag direkt unglaublich viel an Umsatz zum Beispiel kommen kann, dass da einfach die Nachfrage da ist, dass man dem dann nachgeht und ja, die Frage ist ja immer eigentlich, die Leute davon abhält, sowas zu machen. Wenn man sich mal fragen würde, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn du es nicht machst?
Ja, ja.
Was ist das dann? Ja, so schlimm ist es.
Hat nicht geklappt.
Naja, hat es nicht geklappt. Und man muss es machen, man muss Dinge ausprobieren.
Bin ich großer Freund von. Die 342 Projekte, die erfolgversprechend waren, über die wir hier nicht sprechen, die nicht geklappt haben.
Ja,
die das waren
ist
vorher.
Das ist ein also ganz wichtiger Punkt, das auch dazu zu sagen. Und das führt auch eigentlich schon direkt zur nächsten Frage. Aber es geht ja im Leben nicht nur um Erfolge, sondern auch um Misserfolge. Und hast du einen Lieblingsmisserfolg, der dich irgendwie auf ein nächstes Level gebracht hat?
Jeden Einzelnen, ja.
Jeden Einzelnen. Gut. Das ist gut.
Ich habe ein paar Sachen gelernt. Raw Exchange ist zu schnell gewachsen. Da hab ich habe mit Raw Exchange am meisten gelernt, natürlich, weil es das größte Projekt ist und das weittragendste Projekt und das vielversprechendste Projekt irgendwie. Da habe ich mit Sicherheit am meisten gelernt. Und wir sind zu schnell gewachsen. Das heißt, ich habe gelernt, was es heißt, Mitarbeiter zu haben und was es heißt, Chef zu sein. Und ich habe es tatsächlich geschafft, ein ganz schlechter Chef zu sein mit den besten Ansichten. Nicht alles funktioniert für jeden. Nicht jede Arbeitsstruktur funktioniert für jeden. Und ich dachte, dass die Arbeitsstruktur, meine Arbeitsstruktur, sehr gut für jeden funktioniert und sehr befriedigend ist. Aber das stimmt natürlich nicht. Und das musste ich lernen. Hat viel Geld und Zeit gekostet. Mhm. Aber es ist natürlich eine unbezahlbare Lektion.
Das schleift den Stein, ne? Ja. Wenn du mir in 7 Tagen beibringen müsstest, wie man so erfolgreich so eine Plattform gründet wie du, jetzt mit Raw Exchange, wie würdest du das machen?
In 7 Tagen? Hm? Mit dem gleichen Thema oder was? Würde ich sagen, du, das steigt bei uns als Kontributor ein. nee, ist tatsächlich schwierig.
Ja, auch wie man so eine Community aufbaut.
Man muss Dinge bieten den Menschen und also bieten im Sinne von, wenn man sieht, irgendwo ist ein Bedarf da, dann kann man versuchen, den irgendwie bestmöglich zu decken oder zu sättigen. Ich glaube, in den ersten 1,5 Jahren keine Marketingaktionen gemacht oder so. Also ich bin kein großer Marktschreier, das ist einfach, ich weiß nicht, ich möchte, dass die Qualität für sich spricht. Ich glaube, das ist untypisch.
Das ist ein sehr nobler Ansatz.
Und ich weiß es nicht.
Ja, doch, ich finde schon, weil es gibt ja auch viele da draußen, ich meine, du wirst ja heutzutage erschlagen von irgendwelchen Werbeanzeigen auf Instagram und Facebook, die dir irgendwie die schnelle Kohle oder den schnellen Ausstieg aus deinem Beruf und jetzt hier nur noch frei und weiß ich nicht, 1 Stunde die Woche arbeiten und 7.000 Euro im Monat und so versprechen.
Ja.
Ich frage mich immer, wo die Leute herkommen, was das für Leute sind, ob es sie wirklich gibt und was zum Teufel das soll. Wem willst du damit ernsthaft klar machen, dass das geht? Es gibt sicher Ausnahmen, die bieten auch dementsprechend Content oder Wissen. Aber das wird so viel gerade, dass ich das einfach, also ich persönlich nicht glauben kann und möchte auch nicht daran glauben, dass sowas geht.
Also ich denke, in 7 Tagen zum Erfolg ist, wie fängt man am besten an, ist die Frage eher, wenn du es in 7 Tagen nicht schaffen.
Darauf wollte ich auch hinaus. Also wie, wenn man jetzt da steht, als jemand, der gerne etwas umsetzen möchte und sieht, wie andere erfolgreich etwas aufgebaut haben, dann ist, glaube ich, natürlich der Weg, das sind die kleinen Schritte. Ne? Du kannst halt nicht irgendwie den großen Schritt direkt machen, aber du musst ja irgendwie anfangen.
Ja.
Und was ist so der Kniff, den du sagen würdest, wenn jetzt jemand eine Community aufbauen möchte oder so eine Plattform aufbauen möchte, was ist so der Schritt, den man machen sollte zunächst?
Sich Gleichgesinnte suchen. Irgendwie Menschen, die ein bisschen gleich ticken. Wir können auch, also so die in die gleiche Richtung denken, die möglicherweise ganz anders denken und mit denen man zusammen irgendwas aufbauen kann. Ich habe das große Glück gehabt, dass am Anfang ganz viele Leute einfach gesagt haben, wir finden das cool und das macht irgendwie Spaß und das ist irgendwie locker und na klar, schlage ich mir den Freitagabend irgendwie im Studio um die Ohren und fotografieren irgendwelches Zeug, was vielleicht irgendwie Kosten decken kann oder so die Grundlage schafft. Und andere haben gesagt, na klar, ich moderiere die Gruppe gern und quatsch da ein bisschen mit oder bin da irgendwie ehrenamtlich dabei. Und also so einfach, sei nett zu den Leuten, dann sind ja auch nett zu dir. Das ist, glaube ich, so, das ist die Grund...
Und auch einen langen Atem haben wahrscheinlich, ne? Dass du nicht erwartest, dass das sofort...
Ja, das kann schon schnell gehen. Das kann schon schnell gehen, aber das kann genauso schnell auch wieder vorbei sein. Das muss einem bewusst sein. Also
du musst bei der Stange bleiben und kontinuierlich abliefern.
Ja, das haben wir auch gemacht. Und haben auch gemerkt, dass das... dass wir selbst in der Sättigung fahren. Das heißt, wir können zwar immer wieder nachliefern, aber natürlich wird das, wenn du das erste Ding 10-mal verkaufst, dann verkaufst du das zweite 5-mal, das dritte verkaufst du 3-mal und das vierte verkaufst du gar nicht mehr, wenn es zu viel wird. Also man muss sich schon immer selbst neu erfinden und immer noch was Neues rausbringen. Und wenn es halt was ganz Neues ist, dann muss man irgendwie auch den Bedarf schaffen dafür.
Also Innovation und Marketing.
Ja, und das Marketing, das ist ja was, was ich nicht so, fühlt sich für mich nicht gut an. Da würde ich auch, glaube ich, jemanden raten, einfach nicht so viel auf Leute geben, die nur Marketing machen. Weil, da sind wir wieder bei dieser kritischen Masse, jemand, der wirklich wahnsinnig erfolgreich ist und seine Gefolgsleute hat, wenn der so eine Marketinghülse verwendet, dann funktioniert das bei dem besser, weil einfach 100.000 Leute oder 500.000 Leute oder, keine Ahnung, 1.000 Leute sagen, das ist ja voll geil, was der erzählt. Das ist ja wieder genau das, was die Welt braucht. Und dann will man das adaptieren auf seine 25 Kunden und ist halt einfach, hat diese kritische Masse nicht, wo das dann irgendwie so Kreise zieht. Das zieht halt dann keine Kreise und man hat einfach nur komische Sachen irgendwie veröffentlicht.
Also, ich verstehe das, okay. Das ist ein sehr wertvoller Gedanke.
Ich glaube, wenn man sich also irgendwie selbst treu bleibt und selbst so guckt, was würde mir helfen? Also für mich ist immer so, ich denke mir immer, was hätte ich mir denn gewünscht, als ich das, was ich jetzt kann, noch nicht konnte. Was wäre das gewesen? Was hätte mich wirklich weitergebracht? Und das sind dann auch die Sachen, die halt ehrlich sind, die von Herzen kommen.
Was war der bisher stolzeste Moment in deiner Karriere?
Natürlich die Geburt meiner Tochter. Was sonst?
Das ist sehr viel Abstand. Das ist ja klar. Ja. Ich meinte aber in deiner Karriere, nicht in deinem Leben.
Ja. Der stolzeste Moment, es gab viele, es gab wirklich viele. Also einmal natürlich, wo dieses Wimmelbild fertig war. Wir wussten, nachdem wir das Shooting ging über 10 Stunden, danach 4 Monate Nachbearbeitung. Und nach
diesem, das muss man sich jetzt mal wegtun, ja? Also 4 Monate Postproduktion neben dem regulären Job. Mhm. Hast du, ja. Ich meine, ich weiß ja, dass du nicht schläfst. Ja. Ich habe mitkriegen dürfen hier, dass du
ich irgendwie... Schon.
Ja, aber ich weiß nicht, wann der Produktion. Ich weiß nicht, wie du das machst. Bei mir ist irgendwie... Ich bin dann auch total weg, wenn ich so 2 Stunden... wenn ich so um 2 ins Bett gehe und um 7 Uhr aufstehen soll oder um 8 meinetwegen, dann bin ich in der Zeit aber auch komplett aus. Mhm. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das bei dir... Du brauchst das nicht.
Ich brauche halt viel Kaffee. Ich laufe mit Kaffee. Nee, alle paar Tage knockt es mich komplett aus. Also es ist tatsächlich so, ich sammle das ein bisschen und dann irgendwann ist es einfach mal gut. Dann holt sich der Körper, was er braucht.
Also das ist eine Maschine, der Stefan. Echt, sag ich euch. Ja. Egal, aber lass uns
da reingehen. Genau, stolzer Moment. Also das war auf jeden Fall, als es dann fertig war. Und wir haben dann so eine Präsentation gemacht. Und da waren auch echt viele Leute da und haben sich das angeguckt. Und das war schon so dieses, hier ist es. Das war schon geil.
Ja, das glaube ich. Ich meine, ich selbst spüre das, wenn ich dieses Bild sehe und du daneben stehst. Ich habe deinen Strahlen gesehen. Das ist einfach echt, und das ist echt super, super cool. Also guckt euch das an.
Wahnsinn. Weil ein großes Projekt. Als ich das erste Tutorial aufgenommen habe, Videotutorial, ganz stümperhaft, war ich wirklich nervös, als dann Rückmeldungen kamen. Das war gut.
Ja, ich glaube, das ist auch so die Geschichte. Ne? Wenn man so rausgeht mit etwas Neuem für einen selbst, dann macht man sich ja so Gedanken. Mhm. Was könnten die Leute jetzt denken? Ja. Ne? Und in den meisten Fällen habe ich zumindest den Eindruck, wissen die Leute das aber zu schätzen, dass man es macht. Und natürlich gibt es immer einen, der sagt, Finde ich aber doof. Ja. Ne? Und da kann ich nur sagen, Kritik kommt vor Bewunderung. Ist immer einfacher, jemanden zu kritisieren, bevor man sich eingesteht. Das ja, ich weiß nicht. Ist nicht ganz gut. Doch, denke ich, da ist was dran.
Ich mag konstruktive Kritik sehr gerne.
Und das super sind, gerne, natürlich. Das ist wertvoll.
Ich habe die besten Kunden der Welt, die wirklich einfach nicht vernichtende Urteile fällen, sondern einfach sagen, hey, hör mal, das machst du immer besser. Und da kann man dann irgendwie entweder darüber diskutieren oder man kann es so hinnehmen. Oder
wenn sich jemand die Zeit nimmt, dir eine konstruktive Kritik zu geben, dann ist das, finde ich, das wertvollste Feedback, was du bekommen kannst. Ja. Weil daran kannst du wachsen.
Ja.
Wenn dir jemand einfach nur sagt, das finde ich doof und nicht sagt, warum, dann hast du da nicht so viel von. Und dann ist es auch egal. Muss ja nicht jedem gefallen.
Ja. Ja, ja.
Aber das ist halt vielleicht auch das, was manche Leute, habe ich ja selbst auch erlebt, wenn du so anfängst, irgendwie Vorträge zu halten oder, keine Ahnung, irgendwie, sei es ein Referat hältst. Ja? Also das, wenn du das erste Mal machst, da machst du dir ja einen Kopf drum, was dann plötzlich die Leute denken könnten. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, sobald du irgendwo stehst und den Leuten was erzählst, dann bist du schon mal mutiger als 99% in diesem Raum.
Das ist wahr, ja.
Ne? Und die meisten, also es gibt ja, glaube ich, sogar eine Studie darüber, dass Leute mehr Angst davor haben, öffentlich zu sprechen, als zu sterben. Muss man sich auch mal geben. Ne? Also was ist daran so schlimm?
Naja, man kann sich ja versprechen auch. Das kann passieren, stell dir vor. Und dann kann es sein, dass Menschen ein ganz, ganz, ganz komisches Bild von dir haben, weil du dich versprochen hast. Das kann passieren.
Ja.
Muss aber nicht.
Überleg mal, das ist natürlich echt kritisch.
Ja, naja, ich denke, das ist diese Präsentationsangst. Da, mein Vater hat da was gesagt, was mir vor meinem ersten Referat in der Schule sehr geholfen hat. Und beziehungsweise eigentlich, glaube ich, hat es mir erst Jahre später geholfen. Er hat gesagt, es geht um die Sache, es geht nicht um dich. Wenn du über was sprichst, dann geht es nicht um dich. Das geht einfach um das, was du zu erzählen hast. Und wenn das, was du zu erzählen hast, gut ist, dann ist es auch egal, wie du es erzählst, solange es irgendwie verständlich ist. Ne? Mhm. Und das dieser Satz beschäftigt mich immer mehr, weil genau darum geht's.
Ja, und das ist ein sehr, sehr weiser Satz, finde ich gut. Also kann man direkt unterschreiben, finde ich.
Ja.
Was sind deine Visionen für deinen weiteren Weg als Kreativer und als Unternehmer? Und wie oder wo siehst du dich so in 10 Jahren?
Sehr gut. Also der Plan ist natürlich unendlicher Reichtum. Ja, und
bei Reichtum?
Extrem hohem Ansehen.
Okay.
So. Dann möchte ich meinen Tagträumen beibehalten. ich habe eine Sache. Ich bin freitags immer sehr traurig, heute so langsam, mit ein weinendes Auge hier, kann auch am mangelnden Schlaf liegen, das war echt heftig die letzten Tage, weil die Woche zu Ende geht. Sonntagabend freue ich mich dann wieder, werden die Kinder gebadet und dann ist es so, dass ich mir denke, ja, und morgen geht eine neue Woche los und die bietet viele, viele neue Möglichkeiten.
Das ist es.
Und das möchte ich gerne so lang wie möglich irgendwie beibehalten, weil das hält mich, glaube ich, sehr am Laufen.
Und Kaffee.
Kaffee, ja. das ist mir wichtig. Also die einfach die Freude an dem, was man tut. Das kann auch mal schlecht laufen. Aber ich möchte trotzdem, dass es mir Spaß macht in dem Ganzen.
Ja klar, natürlich. Und es ist ja auch so, dass man jetzt nicht das ganze Leben lang eine Sache machen muss. Wenn das irgendwie mal irgendwann keinen Spaß mehr macht, dann machst du was anderes.
Ja.
Und suchst dir das, was dir dann wieder dieses Gefühl gibt. Und das höre ich immer wieder in Gesprächen, auch mit Freunden oder Bekannten, die vielleicht nicht in einem kreativen Job arbeiten, weil Kreative sind, glaube ich, per se so ab Werk so ein bisschen darauf geeicht, auch so ein bisschen ihrer Passion zu folgen, oder die haben häufig so eine Schnittmenge mit dem, was sie gerne auch so privat machen. Und es gibt Leute, die sind so in so ganz festgefahrenen Konstrukten und oder in so ganz, sagen wir mal, seriösen Jobs in Anführungsstrichen. Und die können sich gar nicht vorstellen, da mal was anderes zu machen. Und das finde ich schwierig. Also ich wünsche denen allen, dass das immer so weitergeht. Nur es kann aber sein, dass sich die Welt verändern wird und dass man sich anpassen muss. Da gehe ich sogar sehr stark von aus, dass das auch gar nicht mehr so lange dauert, dass gewisse Dinge sich einfach so verändern, dass da gibt es eine ganz interessante Studie von diesem Professor Dr. Gunter Dück, ehemaliger Cheftechnologe von IBM, werde ich mal verlinken, der da echt einen super interessanten Vortrag zugehalten hat, der gesagt hat, dass viele Jobs, die es heute gibt, einfach in der Komplexität sich verändern werden. Dass diese einfachen Arbeitsschritte, die so gemacht werden, automatisiert werden und die Menschen eigentlich nur noch die schwierigen Teile ausführen müssen. Also quasi alle irgendwie zu Managern werden in ihrem Bereich, ja. Und nur noch das machen müssen, was Maschinen nicht dann können, und dass Menschen sich da umstellen werden, ja, müssen. Und interessanter Gedanke, und das wird nicht mehr so lange dauern.
Vermutlich nicht, ne.
Natürlich nicht in allen Branchen gleichzeitig, aber das wird natürlich passieren. Und ja, interessant. Und ja, deswegen finde ich den Gedanken toll, dass du sagst, dass du immer diesem Gefühl folgen möchtest, dass du Spaß hast.
Ich habe da noch einen B-Gedanken zu sogar, der, und zwar zum Thema Kreative und Nicht-Kreative. Ich glaube nicht an Kreativität als Talent. Also ich glaube generell nicht an Talent.
Jeder hat das.
Und ich denke, Kreativität kommt aus einem Kreativität zulassen, träumen lassen. Jedes Kind ist erstmal kreativ, weil es nicht zielgerichtet einem das, was ein Kind macht, muss zu nichts führen. Es kann zu was führen, aber es muss nicht. Und das verlernt man. Man verlernt es durch die Produktivität, die einem anerzogen wird.
Ja, das beginnt in der Schule.
Ne, man muss dann irgendwie, plötzlich muss man liefern. Und das ist ja in der Arbeitswelt noch viel, viel schlimmer. Wenn du nicht lieferst, dann bist du nicht erfolgreich. Aber wenn du in der Kreativbranche nicht lieferst, bist du auch nicht erfolgreich. Du musst dich aber zurücknehmen und sagen, richtig kreativ sein kann ich nur dann, wenn ich nicht liefern muss. Also das ist ein Teufelskreis. Mhm. Ne? Und dieses Switchen zwischen produktiv und Träumerei, das ist was sehr viele Menschen einfach verlernt haben durch die Arbeit oder durch
das System,
durch Leistungsdruck, sage ich mal so, durch Produktivitätsanspruch. Und das muss man sich wiederholen.
Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Ich habe letztens noch so ein schönes Bild gesehen. Der Titel war unser Schulsystem, und da saß so ein Typ an so einem Schreibtisch, das war eine Zeichnung, und dann waren da war da ein Elefant, dann war da irgendwie ein Fuchs, dann war da eine Gans, dann war da irgendwie ein Goldfisch und ein Affe, und sagte, ja, wir müssen jetzt, alle werden hier gleich behandelt, wir machen jetzt einen Test, klettert mal den Baum da hoch. Und danach wirst du beurteilt. Und das fand ich ein sehr schönes Bild, was einiges aussagt. Ja. Das ist tatsächlich so. Ich weiß noch genau, damals im Matheunterricht, ja, ich habe immer irgendwie auch andere Lösungen. Ich warte das gleiche Ergebnis irgendwie erzielt, mit einem anderen Weg. Aber ich habe trotzdem die Punkte abgezogen gekriegt, weil es nicht der Weg war, den der Lehrer gerne gesehen hätte. Mhm. Und das kann ja nicht sein.
Ja.
Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, aber das ist genau das, was wir irgendwie antrainiert kriegen. Gibt nur diesen einen Weg. Musst du so machen, haben wir immer so gemacht.
Ja gut, aber frag dich mal selbst, wann hast du das letzte Mal irgendwie ein Zeugnis oder einen Lebenslauf gebraucht, um irgendwo zu arbeiten? Das ist ja, wird wahrscheinlich auch länger her
sein. Ja, das ist tatsächlich sehr lange her, aber das gibt es ja tatsächlich noch.
Ja, ja, natürlich.
Schicken Sie uns mal Ihr CV. Mhm. Und dann dazu ein Motivationsschreiben. Und noch auf jeden Fall Arbeitszeugnisse.
Ja.
Und jeder weiß ja, dass ein Arbeitszeugnis der größte Fake der Welt ist. Ne?
Ja.
Und, naja, wie dem auch sei.
Also auf jeden Fall, ich denke, dass es ändert sich sehr vieles gerade, und in den letzten Jahren hat sich sehr viel geändert, und diese Änderungen werden immer schneller.
Ja. Für mich ist Kreativität auch gleich Neugier. Also diese Neugier behalten, ne? Irgendwie Sachen auszuprobieren und offen zu sein für neue Dinge oder für neue Möglichkeiten. Und dann kommen die auch. Mhm. Und keine Angst zu haben vor, ich probiere mal was aus. Mhm. Weil das Schlimmste ist, wenn du es nicht machst, finde ich. Dann fragst du dich halt irgendwann, was wäre passiert.
Also es ist natürlich für mich auch relativ einfach, das so zu sagen, weil ich jetzt halt seit ein paar Jahren irgendwie jeden Schritt, den ich gehe, dahin gehe, dass ich sage, ich möchte so eine, das muss einerseits muss mir das Spaß machen, zum anderen muss es mich interessieren, und im dritten Fall muss es natürlich auch irgendwo erfolgreich sein. Und insofern bleibt da nicht so viel übrig, was man dann tun kann. Und der logische Schritt war jetzt halt, dass ich lade mir begabte Menschen ein oder Menschen, die halt in einer Sache richtig gut geworden sind und lass die produziere halt mit denen dann Videoinhalte, die ich in der Qualität niemals liefern könnte. Und ich lerne halt wahnsinnig viel dabei. Ich lerne tolle Leute kennen und macht halt wahnsinnig Spaß. Also ja. Das will ich auf jeden Fall irgendwie beibehalten. Und
das, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also sich da zu öffnen, sein Netzwerk zu erweitern, weil es geht im Leben um Beziehungen, es geht um Möglichkeiten und es geht ja nicht immer darum, immer nur für sich irgendwie einen Nutzen aus Situationen und aus Menschen ziehen zu können und zu wollen, sondern ich glaube, wenn du dich öffnest und auch Menschen auch uneigennützig miteinander verbindest, du kriegst immer was zurück. Und du, wenn du Leuten was gibst, kriegst du sowieso immer was zurück. Das muss nicht immer monetär sein, aber das ist auf jeden Fall Wertschätzung und Hilfe und auch der, ja, dieser Netzwerkgedanke, den manchmal trifft man aber Leute, die sehen das halt ein bisschen anders und die sehen das so einseitig und das sind so Zeit und Energieräuber.
Ja, ist schon oft so, dass irgendwie eine Kollaboration sollte für alle Seiten den gleichen Nutzen haben. Und es gibt tatsächlich sehr viele Leute, die sagen, ja, ich versuche da dann noch ein bisschen mehr Nutzen davon zu haben.
Ja, das gibt's. Was hat dich die bisherige Arbeit in der Kreativindustrie gelehrt und was war so die eine klare Lektion für dich?
Ui, eine sehr schöne Frage. Ja, ist nicht alles so glamourös, wie es scheint. das Wichtigste ist, dass Social Media ein sehr, sehr merkwürdiger Platz ist und die Fananzahl nichts mit Qualität zu tun hat. Ganz wichtige Lektion. Sonst hätte man gedacht, das wäre so ein Qualitätsbalken. Ist es nicht.
Ich sag nur Deichkind an dieser Stelle.
Deichkind?
Ja, like mich am Arsch.
Ja, like mich am Arsch, ist gut. Da steckt auch ein Gedanke dahinter. Und der war, glaube ich, sehr wichtig, dass man wer wirklich gut ist in etwas, also richtig gut, der hat gar keine Zeit, sich um diese Selbstvermarktung so zu kümmern und muss es auch nicht. Und dementsprechend die Fotografen, die ich am meisten schätze, ja, oder sehr, sehr schätze, die dümpeln halt irgendwo so in der Gegend zwischen, keine Ahnung, 500 und 3000 Facebook-Fans rum. Und das ist egal. Die machen trotzdem Vogue-Covers.
Ja, die machen das einfach, genau. Die reden nicht drüber.
Ja. Und das ist sehr trügerisch irgendwo. Das war eine Lektion, die früher habe ich auch mal gedacht. Der ist besser als der, weil der hat 10.000 Fans mehr.
Das ist, ich glaube, das glauben auch viele. Und witzigerweise, letztens noch ein Gespräch geführt mit jemandem, der in einer sehr hohen Position in so einem Luxuslabel arbeitet. Und der gesagt hat, dass es bei denen große Diskussionen darüber gibt, wie die ihr Marketing machen und dass die sehr viel auf diese sogenannten Influencer setzen, auch müssen zu teilen, weil die einfach dann sagen, okay, da hat jemand jetzt irgendwie 1 Million Follower und den bezahlen wir jetzt richtig gut, also wirklich richtig gut, dass die schön die Produkte da irgendwie promoten. Und ich finde das eine ganz interessante Entwicklung und ich bin echt mal gespannt, wie lange das so funktioniert, dass diese Influencer,
ja.
Ohne das jetzt despektierlich zu meinen, ich finde, das ist eine interessante Entwicklung, aber wo führt das hin und wie glaubhaft ist das denn, wenn alle schön ihre Fitness-Shakes immer oder so schön posen, ja, so ein bisschen verdreht den Hintern raus und dann diese Fitness-Shakes zeigen. Was soll mir das sagen? Das versteht doch jeder, dass das totale Poserei ist.
Also mir ist das jetzt neu, ich höre das zum ersten Mal. Werde darauf achten.
Guck dir das mal an. Also es ist ein ganz faszinierender Instagram-Trend.
Ja.
für mich sehr unterhaltsam, verstehe das aber nicht, weil ich...
Also diese durchtrainierten Mädchen, die dann irgendwie so riesige Burger essen und so, das ist nicht echt?
Doch, also die sehe ich ja auch ständig in den Restaurants. Ich warte dann immer da, bis die gehen, bis sie fertig sind, und dann esse ich das. Ja. Meistens kann ich dann auch da schon sitzen und denen sagen, was ich gerne hätte.
Ja.
Und dann bestellen die das, machen ihr Foto und gehen. Und dann darf ich das auch essen.
Ist gut. Nee, also die... ich hatte gerade einen super Gedanken, der ist mir jetzt gerade entfallen.
Da kommt bestimmt gleich wieder.
Ja, ich befürchte es auch.
Dann lass uns in die nächste Phase übergehen und mal so ein paar schnelle Fragen-Antworten machen.
Ja.
Ich stelle dir Fragen, du sagst spontan, was dir dazu einfällt. Und wenn die andere Antwort kommt, oder diese Frage, dann haust du die einfach dazwischen, die jetzt gerade entfallen ist.
Ja.
Schon die Bereit? Frage.
Ja.
Also, wenn du eine riesige Plakatwand mit beliebigem Inhalt beschreiben dürftest, was wäre das und warum?
Es wäre auf jeden Fall irgendwas Rotes, keine Ahnung warum. Eine riesige Plakatwand beschreiben.
Also die Message, die du
raushauen willst. Ja, natürlich, der Marlboro Cowboy, fand ich eine tragische Geschichte damals. Der war immer so nett mit seinem Pferd unterwegs in meiner Jugend. Aber der war überall, ne? Der Marlboro Cowboy.
Der war unterwegs. Ja.
Und Lungenkrebs gestorben, glaube ich, ne?
Verrückt. Ja. Verrückt. Was würdest du deinem 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht mit auf den Weg geben?
Mach alles, was du denkst, aber versuch, dass das nicht destruktiv, selbstdestruktiv ist, in jeder Hinsicht.
Okay. Wozu kannst du heute leichter ein Nein sagen als noch vor einigen Jahren?
Zu Zucker im Kaffee.
Das ist gut. Das ist auch eine wichtige Entscheidung, die man einfach mal für sich treffen muss. Ne? Was oder wer inspiriert dich und von welchen drei Menschen oder Quellen hast du im letzten Jahr am meisten gelernt?
Fachlich habe ich am meisten gelernt im letzten Jahr, sagst du.
In den letzten Jahren, ja.
In den letzten Jahren. Ich habe sehr viel gelernt von Natalia Tafferel. Das hat mich komplett umgedreht. Danach hat mich komplett umgedreht der Conny Wallström und vor ein paar Monaten John Flori nochmal.
Okay, also dazu muss man jetzt vielleicht sagen, für die Leute, die die Person nicht kennen, das sind Bereiche, das sind Menschen aus der Bildwelt, aus der Fotografie- und Retuschewelt. Und die haben zu Recht ein sehr, sehr hohes Ansehen und jeder für sich irgendwo auch ein Bereich, der... ja, in dem sie absolute Spezialisten geworden sind.
Ja.
Also einmal Natalia im Bereich Bildbearbeitung. Conny ist also irgendwie so ein dazwischen, ne? So Technik und einfach, kannst du vielleicht mehr zu sagen?
Ja, Conny ist der hat einen ganz besonderen Zugang zu Photoshop. Einen ganz, ganz besonderen Zugang. Wenn Conny etwas nicht versteht, dann ist es ein Photoshop-Bug. Wenn etwas nicht so funktioniert, wie er das, wie es sein müsste, dann...
Also der ist der Brain-Bug
ja.
der Photoshop-Welt, ja?
Ja.
Mastermind quasi. Das.
Also das habe ich einmal erlebt. Irgendwie habe ich gesagt, Conny, du musst mir das mal... Also Conny ist einer von meinen beiden Mentoren, neben Natalia, sage ich mal so. Kann ich immer irgendwie Fragen stellen und das tue ich auch. Und ich habe den Conny mal gefragt, warum sich das so und so verhält. Ich weiß nicht mehr, was es war. Und Conny hat dann da reingeguckt und nach ungefähr 20 Sekunden hat er gesagt, ja, das ist richtig. Ich denke, das ist ein Photoshop-Bug. Nach 20 Sekunden zu sagen, ja, das Programm hat irgendwie einen Bug. Und da wurde dann auch tatsächlich am nächsten Tag dann eingereicht. Das fand ich ziemlich beeindruckend. Also der hat so einen ganz besonderen technischen Zugang zur Bildbearbeitung und Natalia hat einen ganz besonderen ästhetischen Zugang zur Bildbearbeitung und ich finde, die beiden ergänzen sich extrem gut.
Ja, das sind auch für mich sehr inspirierende Personen und ich hatte auch das große Glück, beide kennenlernen zu dürfen, jetzt den Conny über dich neulich und super interessant und ganz tolle Gespräche schon geführt und ja, also für alle, die in diesem Bereich tätig sind, sei auf jeden Fall ans Herz gelegt, da mal die Fühler auszustrecken.
Ja.
Was ist eine deiner gerne auch skurrilen Eigenheiten, auf die du nicht mehr verzichten möchtest?
Mit Sicherheit mein M. ich kann ja nicht richtig reden. Ne? Ich packe ja immer dieses M mit rein. Das ist diese Denkpause. Die kann man sich wohl abgewöhnen, habe ich mir sagen lassen. Und es gibt ein paar Leute, die stören sich unsäglich daran. Und
also die dürfen das jetzt in diesem Podcast gerne mal zählen und uns schicken.
Ich habe mal gesagt, bei einem Videotraining gab es mal so ein Ding, wir haben ja bis Montag irgendwie die korrekte Anzahl der AMs übermitteln kann, der bekommt den kompletten Store-Inhalt, das waren damals so 4.000 Euro etwa umsonst. Und ich habe zwar 3 Zahlen bekommen, aber die waren beide viel zu niedrig angesetzt.
Hast du das selber gezählt?
Ich habe mal so ein bisschen überschlagen, ja. Also schade, es gibt kein Zählwerkzeug für Audio, muss man irgendwie Photoshop, das ist total praktisch. da, siehst du es? Wieder eins. Das ist halt so eine Überbrückung, so eine Pause. Ich mag halt vorgefertigte und vorüberlegte Sätze nicht, weil ich denke, die sind unauthentisch. Mhm. Und man kann es auch lernen, dass man sich erst Gedanken drüber macht und dann vielleicht langsamer spricht. Und dann
ja, also ein guter Tipp ist, dass du immer ein Glas Wasser auf dem Tisch stehen hast und dann einfach mal einen Schluck trinkst, bevor du antwortest. Habe ich mal gelernt.
Ja, aber das ist ja auch doof.
Ja, muss man zwischendurch mal pipi, wenn man viel trinkt. Das kann schon mal passieren. Ja, ja. Dann kannst du aber auch das ganz gut nutzen, um so einen Gedanken einfach mal weiter auszuführen, bevor du ihn dann gibst. Dann gehst du einfach mal raus.
Die Problematik ist, dass ich dafür viel zu gern rede. Das heißt, dann denke ich mir, oh ja, darauf muss ich jetzt antworten. Und da mache ich mir aber kurz Gedanken drüber. Also ich bin schon jemand, der zuerst denkt und dann redet. Aber ich ändere auch gern meine Meinung. Und während ich meinen Satz dann so schön formuliert vor mich hinsprechen könnte, denke ich mir, ach ja, da packst du jetzt noch einen Nebensatz mit rein. Da musst du kurz überlegen, dass du das Hauptthema nicht vergisst. Und schon hast du 3 M's mit reingepackt. So geht's mir. Nehme jetzt mal einen Schluck Kaffee und denk nach.
Finde ich gut. Ich stelle die nächste Frage. Was sind deine 3 Lieblings-Apps auf deinem Smartphone? Und warum?
Ui. Ich liebe Google Analytics. Aus Gründen. Ja. Google Analytics ist ein tolles Tool. Und man kann so viel
haben die eine eigene App?
Es gibt eine eigene App dafür, ja. Man kann da so viel rauslesen über Tendenzen in den Besucherströmen und im Kaufverhalten von Kunden.
Glaubst du, dass viele Leute das komplett unterschätzen, diese Analytics?
Ja, ich auch. Ich hatte kürzlich so ein Tracking, ein Freund von mir, ein Freund aus meiner Jugend, der ist lustigerweise einer der Tracking-Gurus in Deutschland und der war kürzlich mal auf dem Kaffee da und hat sich dann hingesetzt und hat gesagt, ja, hier trackt er wirklich sehr viel, also es ist sehr schön eingerichtet und der saß dann irgendwie so eine Stunde davor und musste mal einfach so ein bisschen irgendwie in unseren Besucherstrom schnurken und kam da zu sehr, sehr interessanten Ergebnissen, die ich bejahen kann, aber noch nie so auf dem Schirm hatte. Mhm. Also Google Analytics oder jedes Analyse-Tool ist eigentlich, gibt dir halt so Wegweiser. Das sind wie die Wegweiser auf der Autobahn. Du kannst da nachfahren, musst nicht jeden Wegweiser nehmen, du kommst dann auch die nächste Abfahrt noch, kannst ja auch noch nehmen, aber es ist zumindest irgendwie schön, dass man sowas hat, weil jede Abfahrt sieht gleich aus und das muss man halt deuten können. Ne? Mhm. Und das ist eine sehr schöne Geschichte. Das ist die eine Lieblings-App. Die zweite Lieblings-App. Ja, es ist alles so berufsbezogen. Das klingt immer so, als würde ich irgendwie nur arbeiten und so, aber ich habe halt Hobby und Arbeit vermischt. Ne?
Macht ja nichts.
Wir machen sehr viel Traffic oder sehr viel Umsatz auch und sehr viele Rückmeldungen. So läuft bei uns halt über Facebook. Insofern ist die Facebook-App oder die Facebook-Seiten-App mit Sicherheit sehr oft geöffnet von mir. Und die, was ich gerade so ein bisschen für mich entdecke, ist Reddit. Finde ich großartig.
Habe ich es auch schon häufiger gehört. Ich muss zugeben, ich bin da noch gar nicht so tief eingestiegen in dieses Thema, aber es scheint ja, du hast ja auch schon mal ganz kurz mir davon erzählt, eine Plattform zu sein, die auch sehr stark von den Usern selbst reguliert wird, ne? Mhm. Wo sehr viel Wert darauf gelegt wird, dass dann ein hoher Wahrheitsgehalt ist.
Ja, und auch die haben keinen Sinn für Sarkasmus. Finde ich großartig. Also
das spielt ja nicht gar nicht mehr. Ja.
genau mein Ding. Ja, man muss den Sarkasmus so hinbringen und das Ganze auf Englisch, dass der irgendwie so ein gesellschaftskonformer Sarkasmus. Und da krankt es wirklich bei mir.
Das ist, könnte auch so ein Projekt sein,
ein neues. Genau, ne? Genau. Das ist Facebook, Reddit Karma ernten. mache ich vielleicht mal, wenn ich mal Zeit habe. Mal gucken.
Welches Buch hast du am häufigsten verschenkt und warum?
Am häufigsten verschenkt habe ich, ich verschenke tatsächlich gar nicht so wahnsinnig viele Bücher, aber ich habe am häufigsten verschenkt nämlich genau dreimal Goethes Welt der Farben.
Dann habe ich noch einen für dich. Was tust du, wenn deine Konzentration nachlässt und wenn dir alles zu viel wird?
Ein Nickerchen.
Wie schaltest du ab?
Ich mache ein Nickerchen.
Das ist doch recht einfach, ne?
Ich hab keinen Druck. Ich versuche immer und denke, ich schaffe es auch ganz gut, jeglichen Druck aus der Sache zu nehmen. Wenn unter Druck kann man zwar wahnsinnig kreativ sein und wahnsinnig toll irgendwie Sachen abarbeiten, aber ich mag das nicht als Dauerzustand haben und wenn es halt einfach irgendwo nicht geht, dann macht man halt so ein Büroschläfchen. Also die sind ja ausdrücklich erlaubt.
Das wird ja auch regelmäßig gepflegt.
Ja. Ja, mit guten, das ist mir wichtig, dass ich da mit gutem Beispiel vorangehe. Ne?
Das finde ich gut.
Naja, Konzentration nachlassen. Manchmal ist es auch einfach so, dass man halt dann mal sagt, man geht dann mal einfach ins Erdgeschoss und lässt sich irgendwie gerade die neuesten News aus dem Kindergarten von der Frau erzählen. Das ist dann auch irgendwie immer ganz spannend. Oder die Tochter muss einem irgendwas zeigen, was ihre Puppe gerade irgendwie gemacht hat. Das ist auch einfach so komplett themenfremd. Das ist aber auch wichtig.
Ja, das erdet total, finde ich. Das ist ganz wichtig.
Und da hole ich mir schon immer so ein bisschen so einen anderen Impuls. Manchmal rufe ich auch einfach jemand an. Ich habe auch so ein Projekt, dass ich versucht, dass ich immer wieder mal jemanden anrufe, mit dem ich ganz lange nichts mehr zu tun hatte. Also einfach so aus heiterem Himmel. Also er hat jetzt ein bisschen nachgelassen, weil es...
Leute gehen ja nicht mehr so gerne ans Telefon, ne? Ist dir das mal aufgefallen? Mhm. Das, also manche Leute, die wollen ja... Also Telefon ist nicht so wie früher.
Ja, da musst du deine Rufnummerübermittlung musst du ausschalten. Dann überwiegt die Neugierde bei den meisten.
Ja, das ist interessant. Das kann man mal testen. Das werde ich mal als Langzeitfeldstudie, glaube ich, einführen und mal gucken, was passiert.
Bin gespannt drauf.
Zwei habe ich noch. Was war der beste Rat, den du je bekommen hast?
So generell aufs Leben bezogen?
Wie auch immer du die Frage interpretieren möchtest.
Okay, ich bleib mal bei dem Berufsding, weil das ist alles irgendwie das gleiche. Porträt ist nicht Beauty und Beauty ist nicht Porträt. Bearbeite danach. Lass das Bild entscheiden, wie du bearbeiten musst und nicht, wie du es gerne bearbeiten willst.
Sehr gut.
Ja, das war der wichtigste Tipp. Der hat mich wahnsinnig nach vorne gebracht.
Ja, du musst nicht immer alles machen, nur weil du es kannst.
Ja. Und nicht jeder, der kann, weil er will, sollte auch.
Also auch eine Brücke.
Sehr schön. Ja, irgendjemand hat mal gesagt, wer will, der kann. Und da denke ich mir, nicht jeder, der kann, sollte.
Was war dann der beste oder lohnenswerteste Investition an Geld, Zeit oder Kraft?
Die lohnenswerteste Investition war eine Flasche Babypuder.
So, da habt ihr's.
Die war wirklich großes
Kino. Wollen wir da jetzt einfach den Leuten den Raum zur Interpretation lassen?
Mir völlig klar. Du kennst die Geschichte, weil wir gestern darüber gesprochen haben. Das war tatsächlich vom Kosten-Nutzen-Faktor her.
Das Geile ist, da kommt jetzt erstmal keiner drauf. Aber wenn man den Bogen schlägt zu dem, was du tust, dann wird schnell ein Aha-Moment kommen. Aber du darfst es gerne erzählen. Finde ich gut.
Wir verkaufen so Texturen, also Dinge, die man in Bilder einbauen kann. Wir sind so eine Art Baumarkt, also unter anderem neben dem Wissen, das wir vermitteln, gibt es eben noch so eine Art Baumarktabteilung für Bildbearbeiter, die halt dann mal schnell irgendwie was brauchen, was man halt ins Bild einbauen kann. Und das kann alles Mögliche sein und wir versuchen das halt immer möglichst so zum... Wir haben so Grundelemente und eins davon ist Staub. Und wir haben eben überlegt, wie kann man Staub am besten... Was ist ein guter Staub? Und Babypuder ist halt einfach super, super fein und wird auch übrigens glatt am Boden, wenn der auf den Boden fällt. schlimm
kreuzt. Man kann auch so schön draufdrücken.
Ja, ja, genau. Das kommt in so eine Flasche mit drei so Löchern oben, aber zwei davon, wenn du zuklebst, dann kannst du richtig schöne Staubfontänen machen und hast da richtig schöne Geschichten. Und da gab es eben so ein Staubpaket und das ist tatsächlich vom Kosten-Nutzen-Faktor her das beste Paket, das wir je gemacht haben.
Wie viele Flaschen habt ihr da verballert?
Wir haben, wow, das war echt schlimm, wir haben zwei Flaschen gekauft und ich glaube, so die zweite haben wir schon aufgemacht. Das Blöde ist, dass das halt monatelang im Studio ist, weil das hängt sich überall fest und beim kleinsten Luftzug ist es wieder auf allen Oberflächen. Und ich hatte zu der Zeit noch einen schwarzen Glasschreibtisch, weil ich das total toll fand. Und total dämlich. Aber das ist, ja.
Sehr gut. Okay, lass uns zum Abschluss kommen und würde dich gerne noch fragen, woran du gerade arbeitest und worauf wir uns freuen dürfen.
Ich arbeite gerade an einem Videotutorial zum Thema Color Grading mit dem Jan Wischermann. Und da okay. Freue ich mich irre drauf.
Da wollte ich gar nicht drauf hinaus, aber okay.
Hast du gut gemacht, Jan. ich habe für dieses Jahr, das ist dieses Jahr, wo wir Gäste einladen. Und ich habe dieses Jahr tatsächlich noch wahnsinnig tolle Gäste auf der Agenda stehen. Ich habe Conny wird vorbeikommen, Conny Wollström, freue mich wahnsinnig. Ich gehe auch davon aus, dass Natalia irgendwann früher oder später mal hier aufschlägt. Der Robert Cornelius ist gebucht und Flüge schon gebucht und alles. Also auch jemand, den ich sehr schätze für seinen Stil und sein, was er tut. Und das sind also halt Leute, die was ich denke, das ist total cool, die überhaupt mal zu treffen und so internationale Kontakte zu haben. Da freue ich mich sehr drauf. Das ist ein großes Projekt. Und dann dieses Jahr auch wieder Fotokina. Freue ich mich auch drauf. Da trifft man dann alle mal auf einen Haufen. Mhm, auf die, die also von Übersee kommen. Wenn man das alle heiligen Zeiten mal sieht und hat wirklich ein bisschen Zeit, hat ein paar Tage Zeit. Das ist nicht so ein Treffen irgendwo zwischen zwei Shootings mal, sondern man ist da und hat eigentlich keine Mission und das ist ganz, ganz großartig.
Ja, da gibt es auch dieses schöne Getränk da in Köln. Wie heißt das
Kaffee. Ganz stimmt. Miesen Kaffee auf der Fotokina. Bitte ändert. Sollte ich jemals einen Stand auf der Fotokina haben, ist das zentrale Element eine gute Kaffeemaschine.
Ich nehme dich beim Wort.
Ja, darfst du mich gerne daran erinnern.
Und dann werde ich mich genau da aufhalten.
Ja, und eine Couch zum Sitzen.
Dann machen wir da so einen
Ablaufen. Das ist ein Wahnsinn.
Sehr gut. Gibt es was, was meine Hörer für dich tun können?
Ja, kauft alles, wenn ihr alles gekauft habt. Nein, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Sagt mir, was ihr davon haltet. Ich freue mich immer über konstruktive Kritik. Mein M behalte ich, brauche gar nicht versuchen. Und bleibt euch treu. Lieber Hörer, bleibe dir treu.
Ja. Und abschließend, wie kann man dich erreichen oder wo trifft man dich?
Man trifft mich eigentlich immer im Internet, da bin ich.
Das ist das, wovon alle reden, ne?
Also ja,
dieses Internet.
Ich bin einer der wenigen, die wirklich dran glauben an den Erfolg. Aber man muss das auch so, man muss sich das visualisieren. Es kann sich echt durchsetzen. Egal, was die anderen sagen. Es kann ein großes Ding werden. Und auf RawExchange.de natürlich. Und da ist es so, dass eigentlich alle Nachrichten, Kommentare und so weiter, die an mich gerichtet sind, auch irgendwann früher oder später bei mir aufschlagen und weitergereicht werden. Also das ist so ganz ist halt so organisiert. Ansonsten gibt es da auch ein paar Menschen, die sich ganz rührend um den Support kümmern. Und wenn es irgendwelche Kooperationsanfragen oder so gibt, das läuft dann immer zu mir.
Du hast ja auch so ein paar Gruppen auf Facebook, wo du Support gibst und wo du zu bestimmten Themen schreibst. Und da ist ja auch sehr, sehr viel los. Und da kann ja, glaube ich, auch jeder, der Interesse hat, einfach dazu kommen. Ist das richtig?
Ja.
Wir werden auf jeden Fall die Kontaktmöglichkeiten verlinken.
Mhm. Aber du hast ja viel Platz. Das sind nämlich inzwischen einige.
Ja, wir können ja nach unten scrollen. Wir haben ja Meter war. Ne? Das passt schon.
Cool.
Naja, also Stefan, vielen Dank für dieses echt abgefahrene Gespräch. Ich möchte nochmal darauf verweisen, dass man auf jeden Fall sich bitte dieses Wimmelbild anschaut. Das ist eine Offenbarung. Und danke für die vielen tollen Gedanken, Ansichten und vor allem für deine Zeit.
Darf ich das letzte Wort haben?
Bitte.
Tschüss. Ja, danke, Jan. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Super Zeit. Machen wir wieder.
Vielen lieben Dank für deine Zeit und für das Zuhören. Das war Game of Creativity. Und wenn dir die heutige Episode gefallen hat, dann sei doch einfach beim nächsten Matchday wieder dabei. Und wenn du jemanden kennen solltest oder jemanden in deinem Netzwerk hast, für den dieser Podcast ebenfalls eine Inspirationsquelle oder eine gute Unterhaltung sein könnte, dann empfiehl Game of Creativity gerne weiter. Und wenn diese Episode für dich wertvoll war, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung auf iTunes freuen. Das hilft, die Show höher zu ranken und hilft anderen Menschen, diese Show zu finden. Und dafür jetzt schon mal ganz, ganz lieben Dank. Und nicht vergessen, Anfang zu machen, denn nicht gemacht haben wir schon oft genug. Bis zum nächsten Matchday. Das war der Jan.